wieder ist der erste Freitag im Monat. Wir pflegen ja dann als Abschluss die Feier des Abendmahles durchzuführen. Und da passt ja das, was wir beachten durften in Bezug auf die wunderbaren Festordnungen in Israel. Das erste grundlegende Fest, das für alle ein Fest bedeutete, nur für das eine nicht, für das Lamm, das geschlachtet wurde. Die Schlachtung des Lammes, dann besonders eben des Lammes Gottes, bedeutet die einzige anbetungswürdige Grundlage für jede Art von Festfeier, die Gott im Übrigen angeordnet hat, aufgebaut hat aufgrund dieses ersten Festes des Passa-Lammes. Und da dürfen wir heute Abend uns an eine zusammenhängende Linienführung in der Schrift erinnern lassen, die uns Gott vor die Augen führt im Blick auf seinen Originalchronometer, nämlich den Sternhimmel. Wir möchten uns heute Abend uns das Thema stellen, Passahlamm und die Gestirne. Als erstes Wort hierzu findet ihr schon das Zeugnis auf dem ersten Blatt der Bibel, 1. Mose 1, Vers 14. Wir schlagen das Wort auf. 1. Mose 1, Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung der Himmel, und sofort kommt die siebenfache Zweckbestimmung. Erstens, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Scheiden zwischen Licht und Finsternis. Zweitens, um sie seien zu zeigen. Und das hebräische Wort Ot bedeutet sowohl im Grund, in der Grundform kommen, also Zeichen für kommende Ereignisse und Dinge, Personen. Und ist das gleiche Wort im Hebräischen wie das einfache Wort Buchstabe, Zeichen. Jeder Buchstabe ist ja das primitivste Zeichen, das es gibt. Buchstabe. Sie seien zu zeigen und es kommt eine dreifache Gruppe oder ja, eine Gruppe mit drei Einzelheiten. Sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Das ist typisch zur Bestimmung chronometrischer Natur. Chron, Zeiten festzuhalten. Und nun dieses erste Wort, Zeiten, bedeutet im Hebräischen genau das, was wir bei der Betrachtung der Festzeiten in Israel finden. Nämlich, wir können in der Elberfelder jeweils in der Fußnote, wo wir lesen, das sind meine Feste, die ihr beobachten sollt, Haus Israel, und dann beginnt es mit Passafest und so weiter, wie wir sie betrachten dürfen. Fußnote heißt es immer eigentlich bestimmte Zeiten. Das Wort Festen, die Schrift im Zusammenhang mit der Festordnung gar nicht, sondern es heißt, das sind die bestimmten Zeiten, die ihr einhalten sollt. Und gemeint sind die Festzeiten. Und hier, und dort finden wir genau das gleiche Wort wie hier, sie seien zu bestimmten Zeiten. Umschrieben. Zur Bestimmung von Zeiten. Zu bestimmten Zeiten. Also, die Festordnung Israels, wir haben das ja schon die letzten Male immer angedeutet, die Festzeitordnung Israel ist von Gott direkt verknüpft, unlösbar verbunden mit dem Gang von Sonne und Mond, zuerst ganz offenbar und dann auch noch in Bezug auf die Sterne. Sie seien, zweitens haben wir gesehen, zu zeigen, die Frage, wozu hat Gott die Sterne als Zeichen gesetzt? Das wird ja heute von der ganzen frommen Welt abgelehnt als astrologische Zeichendeuterei, wenn die Sterne zu Zeichen als Zeichen gedeutet werden. Nun, es gibt eine biblisch richtige, gesunde Zeichensprache der Himmelswelt, der Gestirne. Und die einfache Deutung ist sehr natürlich, sehr einfach, aber ebenso gewaltig, monumental. Denn sie sind für nichts geringeres Zeichen von Gott als solche gesetzt, für Geister, für unsichtbare Himmelswesen, Engel, Götter. Ihr dürft ja lernen, dass die Schrift Götter nicht nur anerkennt, sondern dass das Jesus direkt bedeutet, die Schrift kann nicht gebrochen, nicht ausgelöst werden, wo Gott spricht zu versammelten himmlischen Fürstentümern und Gewalten. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Rechten, ihr alle. Und so sind die Gestirne, das sind ja Himmelslichter, ja klar, Zeichen für unsichtbare Himmelslichter, für himmlische Wesen. Wir haben gesehen, die Sonne ist das zu unserer Sonne, die geringste wohl von allen, die auch unser, ist das Zeichen für Christus, die auch unser Herr, Jesus Christus, unter allen Christussen, es werden viele Christus bekommen, so gibt es auch nach der Christen viele Sonnen, aber die begleitendste unter ihnen ist das Zeichen für den begleitendsten unter den Christussen, die es gibt, und der begleitendste ist wieder einmal der einzig Echte. Und auch unsere Sonne ist das zuverlässige Zeichen für Christus, das werden wir heute Abend sehen, in einer ganz wunderbaren Stellung und ihre Bedeutung. Dann haben wir gesehen, ja, wir lesen es erst, oder ich will es schnell noch nennen, so ist das einzige Zeichen am Himmel, das als das Zeichen für den Beherrscher des Lichtes leuchtet, das ist unsere Sonne. Und alle anderen Himmelslichter, Mond und Sterne, Planeten, Fixsterne, was es alles für Sternordnungen gibt, beherrschen die Finsternis, stellen Finsternisbeherrscher dar. Der Mond, das nächstliegende, und stellt nicht niemand Geringeren dar als Satan, den Beherrscher der Finsternis. Sonne und Mond. Und dann die Sterne. Die Sterne, wie du sagst, die liegen, offenbar eins, sind Engel. Sind sieben Engel der sieben Versammlungen. Wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Morgensterne, das können nur Planeten sein, jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Planeten sind also eine besondere, beherrschende Herrscher, Sternfamilie, und so sind auch die Söhne Gottes, die Gott als solche geehrt hat mit dem Namen, ich habe gesagt, ihr seid Söhne des Höchsten, ihr alle, das sind Engelfürsten, Geistesfürsten, Götter, Götter, Söhne des Höchsten, ihr alle. Götter, Söhne Gottes, sind dargestellt durch Planeten. Und Erzengel, Sonderboten Gottes sind dargestellt durch Kometen. Ja, darf ich fragen, soll ich lauter reden? Also, wer das wünscht, der mag, möchte ich Ihnen mal ein Zeichen geben, gell? Wenn ich die Stimme fallen lassen sollte. Schön. Sie liegt im Moment, wir lesen weiter, also erstens Zeichnung Nacht und Tag. Gott nannte die Finsternis Nacht und das Licht nannte er Tag. Das heißt also, Scheidung von Licht und Finsternis, den beiden Hauptkräftegruppen in der ganzen Schöpfung. Das ist die Scheidung der Gegensatzkräfte im Kosmos, das Erste. Das Zweite ist, die Sein zu zeigen. Und das wollen die Frommen heute nicht mehr wahrhaben. Und sie sind es, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es sehen oder nicht, sie sind von Gott zu zeigen, gesetzt für unsichtbare Himmelslichter und Himmelskräfte. So wie jeder Planet, jedes Himmelsgestirn, jeder Himmelskörper von Gott eine ganz praktische Umgebung zugeteilt hat, das heißt, ein Bandkreis, den der betreffende Stern beherrscht, nicht? Die Sonne beherrscht das ganze Planetensystem unserer Erde. Der Mond beherrscht einen Umkreis, alles was in seine Nähe kommt, kommt in seinen Band, in seinen Herrschaftskreis. Und die großen Planeten wieder entsprechend größer. Alles was da erforschbar vorhanden ist an Ordnungen, an Gesetzen, an Naturtatsachen, ist geistigerweise in Bezug auf Engel, in Bezug auf Geister, in Bezug auf Götter ebenso vorhanden, nur viel wunderbarer, viel gewaltiger, genauso gewaltiger wie ein Zeichen, jedes Zeichen, das es gibt, und jedes Zeichen Art, jedes Zeichen Sprache, die es gibt, die ist im Vergleich zu dem, was ein Zeichen andeuten soll, auf was ein Zeichen hinweisen soll, viel gewaltiger. Ein Zeichen, ich sage immer wieder, ein Hakenkreuz hier angeheftet, ist ein bisschen Blech, etwas Farbe drauf und weiter nichts, nicht? Als solches. Aber auf was es hindeutet und was es meint, das sind unheimliche Kräfte, geistiger, von Dämonen und von Finsternismächten. Ein Zeichen. Nun sind aber die Sterne selbst als solche schon wunderbar. Wie viel gewaltiger muss das sein, auf was diese wunderbaren Zeichen schon hinweisen? Und ich lese die Deutung der Zeichen als solche damit ab, dass ich wieder einmal sagen darf, wir kommen wirklich. Bibelliebhaber sind die ersten Zeichendeuter, die es gibt. Wieso? Paulus schreibt am Schluss eines seiner Briefe, seht, mit was für großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, den Brief unterzeichnet, mit meiner eigenen Hand. Mit was für großen Buchstaben? Das ist das Zeichen in einem jeden meiner Briefe. Also, Buchstaben sind Zeichen. Und wir in Deutschen haben bekanntlich, wenn ich mich nicht irre, wir haben ja Lehrerinnen unter uns, 25 Buchstaben sind 25 Buchstaben. Je nachdem ich nun die 25 Buchstaben aneinanderreihe, das sind 24. 25. Ja, spielt ja keine Rolle. Im Augenblick. Je nachdem ich nur diese Zeichen aneinanderreihe und unterschreibe, nicht? Wer unterschreibt mit Vollmächtig? Kann die Buchstabenreihe einmal für mich ein Todesurteil bedeuten oder eine große Erbschaft? Kommt nur auf die Aneinanderreihung, die verschiedene Aneinanderreihung der betreffenden Zeichen an. Aber, jetzt merken wir, die geringsten Zeichen, die es gibt, sind die Buchstaben. Das ist ein bisschen Druckgeschäft, ja, auf Papier oder bei in Steine eingegrabenen Buchstaben ist überhaupt nichts als eine Vertiefung. Und Gott hat nach seiner Art grundsätzlich, um sich zu offenbaren, seinen Heilsplan kundzutun und so weiter, ausgerechnet die elendesten Zeichen gewählt, die es gibt, nämlich die Buchstaben. Und nun sind die Sterne nach 1. Mose 1, 14 auch Buchstaben. Und die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes und die Feste kündigen seiner Hände an. Und wenn die Himmel ihren Dienst getan haben, werden sie zusammengeholt, wie man ein Buch zusammenrollt. Haben ja die alten Hebräer und die Alten mit ihren Pergamentrollen so gehandhabt haben. Weiter, sie seien nun, und das interessiert uns, zu zeigen, haben wir kurz besprochen, zweitens zu zeichen, Tagen und Jahren, und der Begriff zu zeichen ist nun, ich weiß, das gleiche Wort zu festordnen. Das sind die Zeichen. Und alle Festordnungen haben wir darauf hingewiesen und beachten das heute Abend in Bezug auf Sonne und Mond und ihre Stellungen zueinander und gegenüber der Erde und anderen Ordnungen der Himmel, wie sie wirklich das tun, was wir im ersten Vers von Psalm 19 lesen dürfen, nämlich die Himmel sind die Bibliothek, seit in Hebräischen, die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. Und Bücher erzählen, Bekannte, melden, berichten, erzählen, tun, Kunst, sonst verborgene Dinge. Also, der Begriff zu zeichnen bedeutet zu festzeichnen. Und bedeutet im Hebräischen, dass zu dem gleichen Begriff, was heute astronomisch genannt wird, eine Konjunktion von Gestirnen, das heißt eine Zusammenkunft von verschiedenen Gestirnen, Sonne, Mond und Planeten zum Beispiel, wie es im Februar 1962 der Fall war, dass bei der Sonne sämtliche fünf großen Planeten sich versammelten und dann kam noch der Mond und verdunkelte die Sonne vollständig. Also eine Zeichensprache Gottes am Himmel für das, was im Unsichtbaren der Himmelsräume unter dem Geistleben vor sich geht. Genau das, was wir in Hiob 1 zweimal lesen, Hiob 1 und 2, an dem Tage, da die Söhne Gottes, dargestellt durch Planeten, pflegten vor Jehova zu treten, das ist die Sonne, kam auch der Satan in ihrer Mitte, das ist der Mond. Und dann wird da beraten. Und dann wird Rechenschaft abgegeben über das, was sie vor dem Herrn erschienen Fürstentümer in ihrem letzten Rundgang getan haben. Und dann bekommen sie neue Bewilligungen für ihren nächsten Rundgang. Das ist doch hier ein. Oder als Ahab sterben musste, haben wir den Herrn auf seinem Throne sitzen und die Vertreter aller Heere der Himmel vor ihm versammelt, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und dann steht der Herr als Vorsitzender, die Sonne dargestellt, einen Antrag und dann können sie beraten, Vorschläge machen. Der eine sprach so, der andere sprach so und dann bekommt einer von der Linken ein Satans Engel, wenn nicht der Satan selbst, für die Genehmigung, dass sein Antrag zur Durchführung gelangen soll. Das sind Dinge, die wir nur durch den Glauben zu sehen, zu verstehen, zu ergreifen vermögen, denn der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Der Geist Gottes bemüht sich, uns, die wir nur gewohnt sind, auf das Sichtbare zu blicken, Einblicke, zuverlässige Einblicke zu bekommen in die unsichtbare Welt. Warum? Denn unser Kampf ist ja nicht wieder Fleisch und Blut, sondern genau wieder diese Fürstentümer und Gewalten, die durch Mond und Sterne, Planeten, Kometen und so weiter dargestellt sind. Zeichen, Tagen und Jahre. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um Licht zu geben, auf die Erde zu landen. Und zwar nicht nur, um diese unsere Augen zu erleuchten, das sieht dann aus, sondern was versteht die Schrift unter Lichtgeber? Das Licht des Lebens. Christus ist das Licht. Christus zu erkennen. Dazu sind sie noch da. Und Gott machte die zwei großen Lichter, beachten wir, im Schöpfungsbericht hier, erscheint weder das Wort Sonne noch das Wort Mond, sondern nur ein großes Licht und ein kleines Licht. Gemeint sind natürlich Sonne und Mond. Aber als Gott die Sonne schuf, hatte sie eine viel gewaltigere Leuchtkraft als heute. Als Sonne erscheint sie erst nach dem Fall Adams, direkt herabtransformiert auf die Strahlfähigkeit, Strahlungsstrahlfähigkeit des gefallenen Menschen. Das ist unsere Sonne. Und als Paulus, Saul von Tarsus vor Damaskus, durch die Erscheinung des verherrlichten Herrn überwältigt wurde, überrascht wurde, bezeugt er an einer Stelle, und es umstrahlte mich ein Licht, das den ein großes Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Also der biblische Begriff, großes Licht, im Vergleich mit unserer Sonne, übertrifft den Glanz unserer gegenwärtigen Sonne. Und der Mond, die Frage ist schon gelöst, war ursprünglich auch ein Licht, aber gemessen an dem großen Licht nur ein kleines Licht, vollständig abhängig mit seinem Licht vom großen Licht. Und dann kamen alle anderen Dinge, die es dann heute, und der Mond erscheint auch erst später als Mond, als Jariach, als Wanderer, wie er auf der Erde umher wandert. Woher kommst du, Satan? Von der Erde her und vom Umwandern, umherwandern, auf dir. Deine Schlange ist über den Felsen und über die Erde windet. Das große Licht zu beherrschen des Tages. Und dort nannte das Licht da. Selbst ein beherrschendes Licht des Tages. Und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und auf die Sterne. Das kleine Licht und die Sterne beherrschen die Nacht. Die Finsternis. Nur die Sonne dafür. Wo Sonnenstrahlen hinkommen, ist Finsternis unmöglich. Die Sonne ist in Christus da als den Herrscher. Der Lichtquelle. Wo er herrscht, wo er seine Herrschaft antritt oder wo er gegenwärtig ist, persönlich ist Finsternis ausgelöst. Jetzt weiter. Drittel Mose 23, glaube ich, brauche ich ja nicht aufzuschlagen. Das ist die Stelle, wo die sämtlichen Rechtsordnungen der Reihe nach aufgezählt werden und erklärt werden. Und überall, wo es das heißt, das sind die Feste, das sind die Feste, das Fest, mein Fest, jenes Fest, heißt es immer, es sind Gottzeichen. Und er hat die Gestirne zu bestimmten Zeiten gemacht. Ich komme zurück auf den Begriff Versammlung oder Zusammenkunft. Dass die Stiftshütte, nennt ja die Oberfelder Übersetzung richtigerweise das Zelt der Zusammenkunft. Also das heißt ja, dass das Zelt der bestimmten Zeiten, das gleiche hebräische Wort hier, der Zusammenkunft. Der Versammlung auch. Astronomisch heute modern, der Konvention, das heißt Zusammenkunft. Zusammenkunft. Zur Beratung, zur Besprechung, zum Gericht, zur Audienz. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung der Himmel, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Also, sie sind Zeichen, für wen haben wir gesehen? Und gleichzeitig Zeichen für die Festzeitordnung und die Festzeitordnung Gottes nach dem Gesetz, haben wir gesehen, ist nicht geringer als das gesamte Heilsprogramm Gottes darstellt. Grundlage, das erste Fest ist und bleibt Sabbat. Die Ruhe Gottes, der Friede Gottes, die Segnung Gottes und die Heiligkeit Gottes. Sabbat. Gott ruhte am Sabbattag. Am siebten Tag heißt das Deutsch auf Hebräisch Sabbattag. Am Sabbattag. Und für uns gilt, befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. Denn in Christus sind wir in die Ruhe Gottes hinein versetzt. In den Frieden Gottes, in die Heiligkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes. Und von dieser Ruhe aus dürfen wir alle Einzeldinge unseres Lebens, unseres Alltagslebens betrachten, beurteilen und einordnen. Aus dieser Ruhe, Gottes heraus. Das Zelt der Zusammenkunft haben wir gesehen. In Psalm 104, Vers 19, schlagen wir auf, finden wir Psalm 104 ist ja der Psalm, der die Schöpfung Gottes von einer ganz besonderen Seite her bezeugt, sieht und darstellt, in ganz wunderbarer Weise. Und wir lesen ja von Vers 19 an. Er hat den Mond, jetzt ist das kleine Mond, ja. Übrigens, ja, das gleiche Bereich, Wort wie Jericho. Jericho. Das heißt, Jericho war das Bollwerk der Finsternis der Götter Kanaan. War nicht. Oder bildlich anders gedeutet, was für den David die Stirn des Goliath war. Das war, also wenn er die traf, dann war die Entscheidung gefallen. Das war für den Josua Jericho. Wenn Jericho, der die Stirn der Feinde Israels, geringelt werden konnte, dann waren die Würfel gefallen. Über ganz Kanaan. Jericho, das Bollwerk des Herrn der Finsternis. Das war Jericho. Jericho, der Mond. Die Mondstadt heißt Jericho. Nun, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Und die bestimmten Zeiten sind Wasserzeichen. Unglaublich. Die Festzeichen. Und die Festzeichen. Könnt ihr gar nicht verstehen, wenn nicht ausgerechnet das erste der sieben jährlichen Feste, eben das Pascha-Fest wäre. Spielt der Satan bei der Schlachtung des Lammes Gottes eine Rolle? Nicht die Frage, die er ganz dumm gestellt ist. Aber es schadet nicht. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Warum? Wie kann es nur weitergehen? Die Sonne, das Zeichen des Christus, weist ihren Untergang der Welt um der von Gott, dem Satan, genehmigten Stellungen willen, weil der Sohn Gottes Christus, dass er sterben muss, untergehen muss. Und dass das miteinander etwas zu tun hat, schlagen wir auf 5. Mose 16. Ja, 5. Mose 16. Vers 6. Sondern an dem Ort, den Jehova sein Gott erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen, Jerusalem nämlich. Dort sollst du das Pascha schlachten am Abend beim Untergang der Sonne. Also bringt das Wort Gottes die Schlachtung des Lammes Gottes im Zusammenhang mit dem kosmischen der kosmischen Stellung der Sonne im Moment, wo sie unter Blutdruck unterwegs ist. Das ist nicht nur die Stunde, sondern das sind die Minuten, wo das Lamm geschlachtet wird. Noch einmal, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Jetzt ist ja an jedem Chronometer derjenige Zeiger, der am rachesten läuft, derjenige, bei dem man die kürzesten Zeitintervalle ablesen kann. Also bei Sportanlässen wird ja der Zeiger berücksichtigt, der am raschesten geht, damit man die genaueste Zeit festhalten kann. Und derjenige Zeiger am Himmel, der am raschesten kreiset forrestet ist der Mond. Er hat den Mond gemacht für die Geschichte. Die Sonne weist vor ihren Untergang. Und wie geht es jetzt weiter? Ich habe die Stelle nicht aufgeschlagen, ich weiß aber, du weißt, was ich kann doch weitergehen. Du machst Finsternis. In diesem Wort ist das ganze Problem, die ganze theologische Weltfrage gelöst. Wie geht es zu, dass es Finsternis gab in der Schöpfung? Das wissen wir. Die Sonne reicht ihren Untergang. Solange die Sonne scheint, haben wir das. Mathematik genau. Das gehalten. Um das wunderbare Geschehen der Schlachtung des Lammes Gottes zu sehen. Wir lesen ja am 7. Tage ab Neumond muss das geschehen. Am 10. Tage ab Neumond heißt immer, das heißt am 14. Tage des Monats. Nicht das sonst verdeutet, aber doch rechtzeitig verdeutet. Die Gruppe vor mir, ich darf dann das Allerheiligste gesehen in dem Zusammenhang, Golgatha, lesen aus den Schriften und auf die Sterne, damit da nichts versäumt wird und es kurz gebracht werden kann. Wir möchten uns hier nur noch folgende Stellen merken. Joel 2, Vers 30, nur als notieren wir. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, wann geschah das? Das war bei der 6. Stunde. Die 1. Stunde begann mit Sonnenaufgang an jenem Tag, der Kreuzigung. In die 3. Stunde wurde er gekreuzigt. 9 Uhr, Sonnenaufgang. In die 6. Stunde war er erhöht am Kreuz. Und die Sonne stand im Mittelpunkt oben in dem Augenblick in die 6. Stunde, wo sie am höchsten Stand sein zeigen. Und weil er nicht in die Gewalt der Finsternis übergeben war, verfinstert sich die Sonne. Und die 6. Stunde, genau in Anzeichen, dass der, den sie als Zeichen, nachgezogen ist, in die Gewalt der Finsternis. Und da war das eine Sonnenfinsternis. Ich sage gleich, ihr sollt den ans Holz gehängten, den Lustig bei Sonnenuntergang spätestens vom Holz herunterholen. 5. Mose 21, 23. Jeder ans Holz gehängte ist ein verfluchter Jehova, aber er muss beim Untergang der Sonne vom Holz heruntergeholt und begraben werden. Von wem erzählen die Menschen das Gesetz hier? Wen mein Gott mit diesem verfluchten Gott am Holz gehängt, mit Untergang der Sonne identifiziert? Das ist uns klar. Wir wissen, die erste Schlacht der ausgezogenen Söhne Israel von Ägypten am Sinai war ja gegen die Amalekiter. Mose, der das Gesetz darstellt, repräsentiert
Nachdem sich unser Tempel befolgt, die Feind, das Gottesvolk, solange er seine Hände empor hält, beten, siegte Israel und dann ermattete er. In Kapitel 12, das Gericht. Das ermattet man, weil er lassen die Kräfte nach. Jetzt unterstützen ihn Aaron und Hur. Das merken sie auch. Das reicht nicht mehr, was machen sie schlechten. Sie setzen ihn auf einen Stein. Das ist der Stein, den die Bauleute verlassen haben. Jetzt ruft er die Christus. Jetzt geht's weiter. Jetzt kann Israel wieder liegen. Jetzt heißt es, sie unterstützen ihn, den, der das Gesetz repräsentiert, bis die Sonne und dann war der Dienst gebracht. Bis die Sonne unterging. Das Gesetz steht sich auf Johannes der Täufer mit Christus bedient, das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums. Unvergehende Sonne. Heilt einen israelischen, einen Gottestag, in einen Abend, solange die Sonne am Untergehen ist, läuft der laufende Tag ab. Das ist der Abend des laufenden Tages. Im Augenblick des Untergangs der Sonne beginnt in Israel ein neuer Tag. Aber sonderbarerweise wird jeder neue Tag in Israel zuerst nicht heller, sondern dunkler und endet mit einem Zeitpunkt, der heißt Mitternacht. Das ist bei Mose doch sein Kampf gegen die Amalekiter. Dann denken wir, 3. Mose 22, 7, da werden verschiedene Möglichkeiten von Verunreinigung genannt. Und der Betreffende, der sich irgendwie mit Berührung eines Leichnams oder eines riesigen Tieres oder irgendetwas verunreinigt hat, der ist unrein, sollte sich mit Wasser waschen und beim Untergang der Sonne ist er frei. Denn das Begriff nicht irgendwo ein Hokuspokus, soll es gibt schon, was die Alten da einmal für Vorstellungen gehabt haben von der Bedeutung der Sonne, sondern der Geist meint Christus mit der Sonne. Untergang der Sonne, das bedeutet ganz genau, das Sterben Jesu Christi als Lamm Gottes am Kreuz, am Kreuz, sich und mich getan. Ich liebe die Zusammenhänge mit dem Hinweis von Epheser 4, Vers 26, wenn Paulus schreibt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das heißt vorerst, also spätestens wenn die Sonne untergeht, lässt den Zorn ab und wird es gefreit und wird es verurteilt und so weiter. Aber das heißt noch mehr, ich kann auch, wenn die Sonne am Himmel steht, kann ich ein Zorngefühl gegen irgendjemand so Raum geben, dass die Sonne untergeht. Das heißt, die Bitte nach Jesu hält bei mir nicht mehr aus. Das geht zu uns und dann wird bei mir automatisch Finsternis und dann regen sich die Tiere des Feldes und alles, was da draußen bleibt, in meinem Herzen. So, jetzt ist da gleich das beginnen, wo die Stellung von Sonne und Mond eine Rolle spielen. Der Untergang der Sonne ist der kritische Zeitpunkt, der den Ablauf einer alten und den Anbruch einer neuen Zeit fixiert. Jesus hatte eben das Haupt geneigt und war verschieden, begraben und gespeichert, und der große Sabbat war an. Der ungeheuerlichen Gruppe. Der große Sabbat. Und in diesem Sabbat sind wir eingeladen. Wir hier Gott. Aber in der Welt wird es immer dunkler. Und zwar zwei Nachtwachen lang, 2000 Jahre lang, haben wir auch einmal gelernt, bis zum Jahr 2000. kann ich nicht vermachen. Nicht um, sondern um. Ihr sollt das Lamm schlachten am 14. Tag ab Neumond. Dies ist die Bedeutung Urzeit. Die Monatszeit der Fehlnacht, dass die Stellung des Mondes geregelt hat. Am 14. Tag ab Neumond, aber ist Vollmond. Das ist der Tag, an welchem dieses Zeichen für den Beherrscher der Finsternis in seiner größten Opposition oder Widerspruchstellung zur Sonne, dem Beherrscher des Lichtes, getreten ist. Es ist die Nacht, die der Mond in seiner größten Phase als Vollmond allein beherrscht und um Mitternacht majestätisch den Höhepunkt seiner Bahn erreicht. In dem Augenblick, wo die Sonne im letzten Blutrot versinkt, sagen wir hier bei letzten, erhöht sich im Osten der Vollmond ebenfalls blutrot zum Antrieb seiner unbekannten Herrschaft dieser besonderen Nacht. Das ist die Zeigerstellung am Himmel, die eingetreten sein muss, dann erst darf das Pascha-Lamm gebracht werden. Der an Zuhold gehängte muss heruntergeholt werden beim Untergang der Sonne. Die Sonne wird verfinstert werden am Mittag. Ich dachte, ich darf die Bibelstelle noch angeben. Amos 8, Vers 9. Jeremia 15, Vers 9. Joel 2,30 haben wir schon genannt. Während der Nacht, in welcher Jesus überliefert, gefangen genommen, geseitigt und zum Tode verurteilt wird, entfaltet sich der Mond zu seiner vollen Größe, zum Vollmond in der größten Oppositionsstellung zur Sonne. Es wird morgen 6 Uhr, die erste Stunde. Im Osten beginnt der Bräutigam, nicht reden wir von der Sonne, der Bräutigam, der Held, betritt seine Bahn. Jesus, der sich in Tat und Wahrheit ist, reist hinaus zum Hügel Golgatha, den Schauplatz seiner Erhöhung. In die dritte Stunde wird er ans Kreuz erhöht. Am Himmel reißt die Sonne ihren Höhepunkt zu. Und die sechste Stunde mit der 12 Uhr sind sie mitten am Himmel, dem Ort ihrer höchsten Erhöhung. Da Jesus aber von der Gewalt der Finsternis und als zur Sünde gemacht an den Sandpfahl erhöht ist, sieht die Sonne prompt ihr Zeichen, indem sie verfinstert wird und gleichsam in Scham gehüllt, unterwegs. Die neigte sie verfinstert zum Untergang. Um die 9. Stunde, nachmittags 3 Uhr, neigt Jesus sein Haupt und zieht sein Geist auf. Dieser Rücktag neigt sich und in der dunklen Abend wird es ist. Der Geist Jesu fährt als Auge zurück zum Vater auf um diese Abendzeit. Es ist die 12. Stunde, abends 6 Uhr. Und der Tag, der Stunden des Tages ist so, hatte Jesus gesagt, als sie in sein getötet werden durfte. Nun war diese Stunde gekommen, bei diesem einmaligen Sonnenuntergang. Nach dem Gesetz wird der Gehängte nun vom Sandpfahl heruntergenommen in die Strafwelt, während die Sonne ins Grab des Abgeschnitten sei und der Abwesenheit stinkt. In diesem Moment geht der Abend dieses furchtbaren Tages zu Ende, gleichzeitig aber beginnt der Vorabend des folgenden Tages, nämlich, und der hohe Sabbat brach an. Die Versöhnung ist vollbracht. Die Grundlage gelegt. Die Anbetung wird entstehen, jenes, was in Psalm 19, Vers 1 bei uns, die Himmel erzählen, die Herrlichkeit Gottes und die Sätze der Sünde seiner Heiligkeit.